Auf jeden Fall freue ich mich schon drauf, euch auch heute Abend mit einer frohmachenden Botschaft zu erfreuen. Denn das heißt Evangelium. Evangelium heißt eine Botschaft, die dich, wenn sie in deinem Herzen eintrifft, froh machen soll. Gottes Herzensanliegen ist es nämlich, seine verirrten Kinder nach Hause zu holen und sie nicht mit dem Hinweis darauf, was sie alles falsch gemacht haben, in die Wüste zu schicken. Gott konfrontiert uns immer mit dem Leben. Er breitet immer das Leben vor uns aus. Er breitet vor uns seine Ideen von einem glücklichen und gelingenden Leben aus. Er lebt es uns in Jesus Christus vor und später in der Zeit im Leben seiner Heiligen vor. So nach dem Motto, guckt euch das doch mal an, seht her, so könnte es doch auch bei euch sein. Das ist gar nicht so schwer. Darum hat er übrigens auch in dieser fantastischen Stelle, Apostelgeschichte 2, in der Urgemeinde täglich Tausende zur Gemeinde hinzugefügt, die, so heißt es da, die noch gerettet werden sollten. Das heißt, Gott hat auf seine unnachahmliche Art und Weise diese Ungläubigen in die Urgemeinde hineingeführt, Menschen, die noch keine Beziehung zu Gott hatten, damit die das miterleben können sollten, wie Gott sich glückliches, gelingendes Leben vorstellt. Evangelisieren heißt also, frohmachende Botschaften auszurichten. Und das gilt im Reich Gottes vor allem auch für die scheinbar abgrenzenden oder ausgrenzenden Themen wie Hölle, Tod und Teufel und auch das Thema Sünde. Auch hier gilt es so zu predigen, dass eine Verbundenheit zwischen Prediger und Zuhörer und zwischen allen Gottesdienstbeteiligten hergestellt wird und dass keine Ängste geschürt werden. In dieser Art zu predigen übe ich mich jetzt schon seit geraumer Zeit und ich bin gespannt, ob das mir heute ein wenig besser gelingt als letztes Jahr, als ich das letzte Mal hier gepredigt habe, denn wir entwickeln uns ja ständig weiter. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, als ich auf der Homepage etwas gelesen habe und auch in dieser Prediger-Mail, die einem sagt, wie man zu den einzelnen Themen predigen soll, also so eine Art Exposé kriegt man da immer zugesandt. Und da habe ich gelesen, dass jemand einmal gesagt haben soll, es muss irgendein kluger Mann gewesen sein, ein Dozent, wie ich gehört habe, jemand hat einmal gesagt, über Sünde reden heißt nicht, den Knüppel aus dem Sack zu holen, sondern das Tischlein zu decken. Und seit ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gemerkt, das ist einer meiner neuen Lieblingssätze. Über Sünde reden heißt nicht, den Knüppel aus dem Sack zu holen, sondern das Tischlein zu decken. Und zwar wird der Tisch gedeckt mit all dem, was man so zum Leben braucht, wonach man sich sehnt, was einen glücklich machen würde. Und dann auch mit all dem natürlich, was das Leben so schwierig macht und was es kaputt macht. Und dann wird alles zusammen mal mit Gott ganz ehrlich angeguckt. Und dann wird danach gefragt, was Gott so an Ideen und Vorstellungen dazu haben könnte. Und dann wird es so lange ausprobiert, bis es klappt. Und man es so bis in die tiefsten Winkel seines verdunkelten Daseins spürt, ja, das Leben ist angekommen. Ich habe es getroffen, ich habe es begrüßt, ich habe es umarmt. So, die Predigt besteht aus drei Teilen, wie die meisten meiner Predigten. Zunächst gibt es ein paar Gedanken zu dem Konzept der sieben Todsünden, an das ihr die Predigtreihe angelehnt habt. Dann gibt es in einem zweiten Teil ein paar Gedanken zum positiven Hintergrund der Wollust. Denn ich kenne mich ja damit aus, wie der Daniel gesagt hat. Ich habe echt gedacht so, Mann, schon wieder über Sex predigen, ja? Also irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich stehe hier dauernd rum und predige über Sexualität. Aber na gut, man sagte, ich kenne mich damit aus. Und schließlich sind mir dann noch ein paar Gedanken zur Sünde allgemein gekommen, anhand des biblischen Hauptwortes für die Sünde, nämlich das Wort Hamartia, Hamartanein. Über Sünde predigen ist einfach genial. Und ich finde, man redet viel zu wenig über Sünde. Was könnten die Christen nicht alles von Gottes Gnade lernen, wenn es so eine vertrauensvolle Atmosphäre gäbe, in der alle, zum Beispiel Gemeindeleiter, offen im Gottesdienst von ihren Sünden erzählen könnten. Und die Menschen würden verstehen, dass diese Leute nicht Gemeindeleiter sind, weil sie heiliger und perfekter und sündloser als andere sind, sondern weil Gott sie berufen hat. Und man könnte daran lernen, wie Gott mit Sündern umgeht und wie er mit der Sünde umgeht. Weil aber alles immer im Verborgenen gehalten wird, ja, weiß keiner genau, worum es geht. Und man rührt lieber nicht dran und es ist irgendwie so ein bisschen, ja, filzi. Ne? Und das wäre doch total biblisch, wenn wir es einfach mal umdrehen würden. Und jeder so über seine Sünden erzählt. Denn in der Bibel, da wird ja auch immer von allen Heiligen, also ne, das hat ja Gott geschrieben. Und was der sich so dabei denkt, der schickt er seine Heiligen ins Feld. Dann schreibt er ein dickes Buch und was schreibt er? Er schreibt über all ihre übelsten Sünden, berichtet über alle Fehler, die die begangen haben. Und ich frage mich immer, wann haben wir eigentlich aufgehört, das so wie Gott zu machen? Ne? Wir reden ja nicht darüber, aber in der Bibel steht das ständig. So, jetzt habt ihr euch entschieden, dem jetzt mal einen Riegel vorzuschieben und über die Sünden zu reden. Und ihr habt die 7 Todsünden als Struktur für die Predigtreihe genommen. Das finde ich super, denn es reizt natürlich dazu, die Predigtreihe mit einem Filmabend abzuschließen und sich gemeinsam den Film 7 anzuschauen, der genau diese Predigtreihe zum Thema hat. Oder ihr macht mal wieder eine LAN-Party und spielt Crusader Kings 2, Devil May Cry 3, Dante's Inferno oder Dead Rising 3. Die kenne ich zwar alle nicht, aber ich habe gelesen, die sollen auch alle die 7 Todsünden zum Thema haben, diese Spiele. Und es gibt viele, Literatur, Theaterstücke und alles Mögliche, die über die 7 Todsünden handeln. Die 7 Todsünden, die bewegen Christen wie Nicht-Christen gleichermaßen. Das sind irgendwie wie so Verhaltensarchetypen, ja, die immer noch lebendig sind in uns. Und ich reise noch mal kurz auf. Erstens Superbia, also Superbier. Superbia, Hochmut, Stolz, Eitelkeit, Übermut, letzte Woche mit Daniel. Die zweite ist Avaritia, Geiz, Habgier. Am 19. November wieder mit Daniel. Drittens Luxuria, Wollust, Ausschweifung, Genusssucht, Begehren, heute mit mir. Und die nächste Todsünde, die 4. Todsünde, die habt ihr ausgelassen. Ihr habt dafür einfach ein anderes Thema genommen, Hartherzigkeit. Aber dann habe ich das verstanden, warum ihr das ausgelassen habt. Denn dieser Abend mit der 4. Todsünde wäre für eine ganz liebe Schwester unter uns zu hart geworden. Das wäre wirklich hardcore gewesen. Die 4. Todsünde heißt nämlich Ira. Ihr könnt es der Ira sagen, die fliegt ja gerade irgendwo rum. 4. Todsünde, Ira, Jähzorn, Wut, Rachsucht. Und ich habe mir schon überlegt, wenn sie da gewesen wäre und sie hätte aufbegehrt, hätte ich gesagt, Sisse. 5. Todsünde, Gula, Völlerei, Gefräßigkeit, Maßlosigkeit, Selbstsucht. Am 12. November mit Marco, irgendwo da in der Dunkelheit. 6. Todsünde, Invidia, Neid, Eifersucht, Missgunst. Am 26. November mit Marco wieder. Und 7. Arcadia, Faulheit, Feigheit, Ignoranz, Trägheit des Herzens. Am 22. Oktober mit Marco und Chris. So, genau. Wie ist diese Liste denn eigentlich entstanden? Ich meine, in der Bibel gibt es keine festgelegte Zahl von sogenannten Todsünden. Es gibt vielerlei Aufzählungen von Sünden. Die zählen unter anderem da sexuelle Unmoral, Götzendienst, Spiritismus, Wutausbrüche und Trunkenheit dazu. Das fasst die Bibel dann so unter dem Begriff die Werke des Fleisches zusammen und sagt, die, die solche Dinge treiben, werden Gottes Königreich nicht erben. Das ist ja schon schlimm genug. Aber Todsünden gibt es nicht. Es gibt eine einzige Stelle in der Bibel, wo von 7 Dingen gesprochen wird, die Gott hasst. In Sprüche 6,16 heißt, 6 Dinge sind dem Herrn verhasst, 7 sind ihm ein Greuel. Aber die in Sprüche 6 dann folgende Aufzählung von Sünden ist erstens keine vollständige Liste und zweitens haben sie auch ganz andere Sünden da drin als in der Liste der 7 Todsünden. Die ganze Sache mit den 7 Todsünden geht zurück auf einen meiner Lieblingsmönche, nämlich den Mönch Evagrius Ponticus. Über den habe ich schon oft hier auch was gesagt. Das ist der, der zum Beispiel das Antiretikon geschrieben hat. Der war ja so ein Wüstenmönch und dann hat er gemerkt, Mensch, da kommen mir immer so sündige Gedanken in den Kopf. Und dann hat er alle sündigen Gedanken, die so kommen, aufgeschrieben in ein Buch und hat zu jedem Gedanken einen Gegenspruch, ein Antiretikon herausgefunden aus der Bibel. Und der hat sich natürlich auch mit Sünden befasst und hat gesagt, wie kommt das immer wieder so? Und dann hat er eine Liste aufgestellt, zunächst mal mit 8 Lastern, mit 8 Hauptsünden. Dann ein Freund von ihm, der Mönch Johannes Cassianus, hat die Liste übernommen und so kam sie dann schließlich auch nach Rom zum Papst. Und im 6. Jahrhundert änderte Papst Gregor der Erste diese Liste dann ab und formulierte daraus dann die bis heute bekannten 7 Todsünden. Der Papst nannte sie die Wurzelsünden, die Hauptsünden, weil sich aus ihnen viele andere Sünden entwickeln können. Die 7 Todsünden sind im Grunde genommen einfach nur ein negativer Beichtspiegel. Aber auch ein negativer Beichtspiegel funktioniert natürlich nur, wenn man weiß, worum es bei den einzelnen Sünden eigentlich positiv gehen könnte, wovon man also abweicht, was man an Gutem verpasst. Alle unterschiedlichen Konzepte von Beichtspiegeln und Sündenaufspürern sind von ihrem Wesen her, das muss man immer im Hinterkopf haben, einfach nur Glasscheiben, durch die die Sonne von Gottes bedingungsloser Liebe hindurchstrahlt. Und wenn man dann so auf diese lichtdurchflutete Scheibe schaut, dann fallen einem auch die dunklen Flecken auf, die sich da etwa befinden. Und dann macht man irgendwas damit oder auch nicht. Zunächst mal heißt es nicht, dass wenn du entdeckst, oh, da ist ja ein dunkler Fleck, ja, dann bin ich jetzt gleich erledigt, ja, die Sache mit dem Himmel ist gegessen, ich bin draußen. Sondern du siehst sie einfach und du siehst überwiegend die Sonne scheinen. Und die Sonne hört auch nicht auf zu scheinen, wenn dein Fenster dreckig ist. Manch einer entscheidet sich vielleicht mit diesen dunklen Flecken zu leben. Ich hatte mal einen Studienkollegen, das wirklich war, der hatte Fenster, Hammer, die waren mit so einer dicken Staubschicht belegt, ja, und er hat sie als Notizzettel benutzt. Er hat sich immer wieder Dinge drauf aufgeschrieben. Ja. Und andere gehen halt sofort hin und putzen die Scheibe sauber, weil sie sagen, nee, damit kann ich nicht leben. Aber du brauchst dazu eine Scheibe. Und dann lässt du die Sonne hindurchscheinen und die 7 Todsünden sind eben eine von solchen Glasscheiben, von solchen Beichtspiegeln, wo du dunkle Flecken erkennen kannst im Sonnenlicht. Hochmut war die erste Sünde, die haben wir ja letzte Woche in der Predigt gehört, die ich auch mit Genuss im Internet verfolgt habe, in der Prediathek. Und sie ist die erste Sünde in dieser Reihe, weil es in ihr um unser Verhältnis zu Gott geht. Durch Hochmut sind wir nicht mehr auf Gott ausgerichtet, sondern auf uns selbst. Wir begehren so zu sein wie Gott und so wie er angebetet zu werden. Wir sind in uns selbst verkrümmt. Und das ist so die Hauptaussage dieses Beispiels der 7 Todsünden, dass wir in uns selbst verkrümmt sind und nicht mehr auf den anderen und nicht mehr auf Gott ausgerichtet sind. Und jetzt heute Wollust, das ist die 3. Sünde im Katalog, und spricht das Erste an, was wir von Gott ebenbildlich widerspiegeln, nämlich unsere Sexualität und unsere Fähigkeit zur Geilheit. Und Geilheit ist ein wichtiger Motor, denn Geilheit setzt die komplementären Energien frei, die zwischen Mann und Frau entstehen, wenn sie sich begegnen, wenn sie sich in einem Zimmer aufhalten. Und das, ihr Lieben, ist eine gute Schöpfungsidee Gottes. Cool, ne? Ja, negativ betrachtet ist Wollust eine sinnliche sexuelle Begierde und eine Lust, die bei sexueller Aktivität, der Befriedigung oder bei sexuellen Fantasien erlebt werden. Wollust schließt im negativen Sinn das aktive Handeln zur Steigerung der sexuellen Befriedigung ein, also Dinge wie Pornos angucken, sich im Bus an anderen Personen reiben oder solche Dinge. Wollust beschreibt das Kultivieren einer Empfindung, die als drängend und als lustvoll gilt. Und an dem Punkt merkst du, Wollust ist eine Antriebskraft. Das bleibt nicht in dir drin, sondern es drängt dich zu einer Handlung. Hinter der Wollust stehen mit den damit verbundenen Fantasien starke Triebkräfte. aber gleichzeitig auch Verlockungen. Ein kleines Schmankerl übrigens an dieser Stelle. Besagter Evagrius Ponticus wusste auch genau, schon im 4. Jahrhundert, wann das mit der Wollust besonders schlimm ist. Die Stunde der Wollust sei der frühe Morgen, verkündete Evagrius Ponticus. Und da er ja ein Mönch war, wisst ihr, was gemeint ist. Und als Wochentag hatte er der Wollust den Samstag zugeordnet. Also Vorsicht für morgens, Vorsicht für Samstag und als Gestirn die Venus. Na ja, gut, ich habe leider nicht herausfinden können im Vorfeld, warum er das so gemacht hat, aber außerdem mit dem frühen Morgen. Aber müsst ihr vielleicht selber nochmal rausfinden. Was ist aber nun der positive Hintergrund der Wollust? Am Anfang der Bibel heißt es in 1. Mose 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Damit wird also gesagt, dass jeder Mensch seine Identität von Gott bekommen hat. Und dass unsere Identität darin liegt, dass wir unterschiedliche Aspekte von Gottes Wesen widerspiegeln. Soweit so gut, das ist uns allen hinlänglich bekannt. Und wenn wir gut drauf sind, dann glauben wir es auch. Dann glauben wir daran, dass Menschen in Frankfurt etwas von Gott erkennen können, wenn wir da gerade unterwegs sind und irgendwas machen. Wenn wir am Mainufer liegen und chillen oder so. Jetzt ist es aber so, dass die Menschen nur einen Teilaspekt von Gott erkennen können, wenn sie mich als Mann sehen. Und das liegt zunächst einmal nicht daran, dass ich durch meine Sündigkeit das Bild Gottes verdunkle, sondern es liegt einfach daran, dass ich ein Mann bin und als Mann nur einen Teil von Gottes Bild ebenbildlich widerspiegle. Erst wenn ich mit einer Frau zusammen da auftauche, dann können die Menschen den ganzen Gott zum Großteil sehen. Denn der Vers 1. Mose 1, 27 geht ja noch weiter. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Beide zusammen, als Mann und als Frau. Das heißt, der erste Aspekt unserer Gottebenbildlichkeit, der in der Bibel genannt wird, ist ein sexueller Aspekt. Ist unsere Geschlechtlichkeit. Männer und Frauen spiegeln gleichberechtigt unterschiedliche Aspekte Gottes wider. Und nur in der Begegnung, nur in der Zusammenarbeit offenbart sich dann das Ganze. Und überall da, wo wir in der Kirchengeschichte oder auch bis heute noch Frauen den Zutritt zu bestimmten Ämtern und Ebenen im Leib Christi verwehren, da verdunkeln wir Männer das Ebenbild Gottes in der Welt. Und die Menschen können nur halb so viel von Gott erkennen. Und das ist die eigentliche Sünde. Zu Gottes Idee von Sexualität gehört es, dass Jungen und Mädchen schon von ihrem Geschlecht her darauf spezialisiert sind, unterschiedliche Aspekte von Gottes Wesen in dieser Welt wiederzuspiegeln. Und weil Gott durch und durch gut ist und es keine besseren oder schlechteren Anteile Gottes gibt, ist klar, dass jede Abwertung eines Geschlechts meilenweit von Gottes Idee von Sexualität entfernt ist. Auch die Entwicklungspsychologie entfaltet immer mehr diesen Ansatz. Auch wenn die genaue Unterscheidung zwischen Sex und Gender, also zwischen biologischem Geschlecht und sozialem Geschlecht, dem, das wir angezogen bekommen, immer noch schwierig ist und da gibt es immer Auseinandersetzungen, aber die Richtung ist doch klar, da ist man sich weithin einig, dass die Identifikation mit dem eigenen Geschlecht eine bedeutende Komponente der eigenen Persönlichkeit bildet. Das habe ich jetzt gelesen von einem Professor Lenz, ne, der sagt, die geschlechtsspezifische Differenzierung der Gehirnareale erfolgt zwischen der 16. und 28. Woche der intrauterinen Entwicklung. Dabei reagieren ursprünglich weibliche oder geschlechtsneutral angelegte Hirnbereiche im Hypothalamus bzw. im limbischen System auf die Ausschüttung von männlichen Geschlechtshormonen in den Keimdrüsen. Man kann also davon ausgehen, dass schon in der pränatalen Entwicklung Sexualhormone die weibliche und männliche Gehirnausbildung auf irreversible Weise beeinflussen. So, und wenn sich diese beiden Pole nahe kommen, dann knistert es, dann entsteht da schöpferische Energie. Und das hat nichts mit Liebe zu tun oder mit Beziehungen. Das ist einfach nur eine positive Geilheit, eine positive Antriebskraft, Dinge zu tun. Diese Spannung der Geschlechtlichkeit, die Energie der Geschlechtlichkeit. Und das ist es übrigens auch, was Adam und Eva nach ihrer ersten Entfernung von Gottes Bedienungsanleitung entdecken. Sie erkennen nämlich, dass sie nackt sind und sie begreifen, dass da ein Unterschied ist. Und das versuchen sie dann gleich zu verdecken, weil sie damit noch nicht umgehen können. Und so ist es ja auch bei uns, ne? Man kann mit den geschlechtlichen Energien nicht umgehen, man verwechselt sie mit Liebe, man schläft miteinander, man entlädt sie einfach so körperlich und lässt die Energie verpuffen. Und damit das nicht wieder passiert, sperrt man sie weg, ja, ebnet alles ein und sagt, nee, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Aber erst aus dieser Begegnung, dieser beiden Pole des Göttlichen entsteht doch Leben, entsteht Energie, entsteht der Grund, warum wir uns lebendig fühlen. Und das ist eine Idee von Gott. Und nur weil wir das nicht hinkriegen, können wir nicht einfach sagen, ja lieber Gott, lass mal stecken. Ja? Du hast zwar eine ganz gute Idee gehabt, aber wir können nicht damit umgehen, also sperr's bitte wieder ganz weit weg. Nein, wir müssen natürlich üben. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Wir müssen lernen, diesen positiven Hintergrund zur Wollust in Besitz zu nehmen. Natürlich geht es da auch mal schief. Ja, wir sind ja nicht vollkommen. Und heilig sein heißt auch nicht vollkommen sein. Also wir sind nicht vollkommen und da geht auch mal was schief. Und dann darf man nicht einfach aufhören damit und vermeiden, sich in diesem Bereich weiter zu bewegen, sondern da muss man üben und immer weitermachen. So lange, bis Gott sagt, ja, so ist es richtig, so habe ich mir das gedacht. Das ist ganz prima. Aber das kannst du nur herausfinden, wenn du weiter übst. Und wenn du nicht sagst, oh, jetzt ist schief gelaufen, ja, was passiert in der Gemeinde? Mir selber auch passiert, ja, wirst sofort suspendiert, rausgezogen, weggesperrt. Du musst irgendwie ja, in die Stille gehen, du musst es theoretisch überdenken und all solche Dinge. Anstatt dich gleich wieder loszuschicken und zu üben. Ja, gleich ins nächste Team mit einer Frau zusammen und gucken, was passiert jetzt. Und darüber sprechen und es miteinander ausloten. Wie können wir das machen, so dass wir eben nicht schon wieder in der Kiste landen. Und auf diese Idee, die vielleicht ein bisschen herausfordernd klingt, bin ich gekommen, als ich über das Hauptwort für Sünde im Neuen Testament nachgedacht habe, das Wort Hamartia und Hamartanein ist das gebräuchlichste Wort für Sündigen. In den Briefen des Apostels Paulus kommt es mindestens 60 Mal vor und insgesamt im Neuen Testament 174 Mal. Es ist also sehr klar, dass Gott uns damit etwas zum Ausdruck bringen will. Zum Vergleich, die meisten Christen sind ja davon überzeugt, dass Tätowieren Sünde ist. Ne? Also gibt es immer noch ganz viele. Und da gibt es nur eine Stelle. In der gesamten Bibel. Also über Sündigen haben wir hier 174 Stellen, da kann man schon davon ausgehen, da steht was Genaueres. Hamartanein bedeutet im Profangriechischen das Ziel verfehlen, den Weg verfehlen. Es kommt aus dem Bereich des Bogenschießens. Und das haben die gewusst, als sie das Wort gewählt haben. Die haben sich überlegt, wie können wir die Botschaft von Jesus irgendwie rüberbringen. Und dann haben die das Wort Hamartanein gewählt, als das Hauptwort für Sündigen. Und damit war ihnen klar, dass damit auch die ganze Atmosphäre, der ganze Hintergrund des Bogenschießens immer mitschwingt, wenn sie dieses Wort genannt haben. Wenn also über Sündigen die Rede war, war es immer klar, der Bogenschießende Hintergrund spielt mit. Und damit ist eben auch klar, wenn du auf eine Scheibe schießt und du schießt vorbei, drehst dich rum, hängst den Bogen an den Nagel und gehst und schießt nie wieder. Natürlich nicht. Jeder weiß, dass wenn einer vorbeischießt, was beim ersten Mal wahrscheinlich sehr häufig ist, dann legst du gleich den nächsten Pfeil ein und dann lässt du dich ausrichten. Dann lässt du dir nochmal erklären, wie die Scheibe steht, wie die aussieht. Vielleicht guckst du nicht so gut. Achtest das bunte Ding da hinten, dass ich flimmern sehe. Okay. Ne? Und dann schießt du und schießt und schießt und schießt immer wieder, bis du es getroffen hast. Bis du deine Zielvorstellung, Gottes Zielvorstellung getroffen hast. Und jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen. Und die Bibel erklärt uns, dass dieses Bogenschießen, dieses ein Ziel erreichen wollen, dass das etwas ist, das nicht nur einige Menschen betrifft. Einige, die die halt, die sich nicht im Zaum halten können und einige, die irgendwie ganz bösartig sind, sondern dass es alle Menschen betrifft, weil alle Menschen wollen ein Ziel erreichen, alle streben etwas an, alle schießen ständig auf irgendeine Zielscheibe. Und deswegen betrifft es auch alle, heißt in Römer 3, Vers 23, denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das Problem, auf Scheiben zu schießen, etwas im Leben erreichen zu wollen, ist etwas, was alle Menschen betrifft. Und Paulus sagt, wir schießen alle irgendwie weit daneben, aber hier geht es nicht um die Erlösung, denn die kriegen wir umsonst geschenkt, sondern es geht darum, dass wir ein gutes Leben leben, so wie Gott sich das vorstellt. Also müssen wir mehr über die Zielscheiben reden und müssen den Leuten mehr das Zielen beibringen. Bin ich schon weit über der Zeit? Nö, oder? Ah, kann ich auch was machen, gut. Okay, also, wenn ich nichts davon weiß, dass es eine Zielscheibe gibt, und dann schieße ich halt überall hin, ja, und freue mich drüber, dass die Pfeile ständig in der Ewigkeit verschwinden und sagt, das ist ja nicht wild, und dann ist es auch keine Sünde. Ich habe wer nirgendwo hinzielt, der kann doch nicht vorbeischießen, ja, der trifft ja immer. Die Sünde wird Sünde erst durch das Gesetz, weil das Gesetz ein Ziel vorgibt, etwas markiert, etwas andeutet, weil das Gesetz das Tischlein deckt, beziehungsweise eigentlich decken soll. Und es zeigt, darum geht es. Das ist die Zielscheibe. Römer 5, Vers 13, denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt, Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz da ist. Eine Tat oder Unterlassung ist keine Sünde, ehe sie nicht als solche durch ein Gesetz zur Sünde erklärt wird. Wenn es kein Gesetz gäbe, könnte der Mensch keiner Übertretung schuldig werden. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen, über Zielscheiben zu reden und wie Gott sich vorstellt, dass ein Leben glücklich ist oder gelingen kann, dann fangen wir an, Sünde in die Welt zu bringen. Sobald du anfängst, mit jemandem darüber zu reden, wie es eigentlich besser sein könnte oder was für tolle Ideen Gott davon hat, passiert dieser Moment in diesem Augenblick, dass er dann weiß, wo es lang gehen könnte und dass er vielleicht vorbeischießt. Und dann ist jetzt die Frage, wie gehen wir damit um und wie reden wir dann mit ihm? Wir haben ja immer so die Vorstellung, dass wenn man vorbeigeschossen hat, dass man dann eben nicht mehr in den Himmel kommt. Einmal vorbeigeschossen, dann kannst du wirklich den Bogen an den Nagel hängen und sagen, das war's jetzt, ich mache nicht mehr weiter. Aber wenn wir dann den Hintergrund des Bogenschießens mitschwingen lassen, ja, dann gibt es eben noch den anderen Aspekt. Üben, 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 so lange, bis man getroffen hat. Die Passage in den Himmel, die kann ja sich sowieso keiner verdienen. Und selbst der Heiligste wird am Ende immer noch schwarze oder blinde Flecken auf seiner Lebensscheibe haben. Wir ermutigen die Menschen also lieber, weiter zu schießen. Wir beschreiben die Zielscheiben immer genauer. Und wir reden von der Sünde nicht wie Knüppel aus dem Sack, sondern wie Tischlein deck dich. Und dann geht es eben vordergründig darum, Menschen mit dieser frohen Botschaft zu erfreuen und ihnen nicht die Angst zu schüren. Und dazu will ich euch noch eine Geschichte erzählen, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, aber vielleicht gibt es einen, der sie noch nicht kennt. Es ist die Geschichte von König Akbar und ich sage den zweiten Teil nicht, vielleicht überrascht es euch ja noch. Da gab es nämlich mal so einen König, der hieß Akbar und der war es leid, dass sich seine Minister am Hof ständig stritten. Jeder wollte es besser wissen als der andere. Und die waren auch kluge Minister, es waren also sehr intelligente Streitereien. Aber die bremsten sich gegenseitig aus. Und damit bremsten sie natürlich auch den gesamten Fortschritt im Königreich in der Gruppe aus, weil sie anstatt über Fortschritt nachzudenken und Fortschritt anzukurbeln, nur sich ständig stritten. Eines Tages kommt Akbar in die Versammlung und spannt eine gerade Schnur und sagt, hier, komm her, guckt euch das mal an, zeigt auf die Schnur und fordert die Minister auf, seht ihr diese Schnur? Eure Aufgabe ist es, sie zu verkürzen. jedoch ohne sie zu verknoten oder auseinanderzuschneiden. Ja, ihr dürft die Schnur noch nicht mal berühren. Verkürzt sie auf irgendeine andere Art und Weise. Die Minister blickten wortlos auf die Schnur, rieben sich die Bärte und wunderten sich, wie die Schnur verkürzt werden könnte, ohne abgeschnitten oder auch nur berührt zu werden. Selbst den Klügsten unter ihnen wollte keine Lösung für diese schwierige Aufgabe einfallen. König, das ist nicht möglich, sagten sie. Kein noch so kluger Mensch kann dieses Rätsel lösen. Da erhob sich König Akbar, nahm wortlos eine zweite, eine längere Schnur und spannte sie neben die erste. Durch diese zweite längere Schnur wurde die erste automatisch verkürzt, ohne verknotet oder abgeschnitten oder berührt worden zu sein. Seht her, sagte der König, genau so sollten wir die Meinung eines anderen weder antasten noch beschneiden, sondern nur unsere eigene Schnur daneben spannen. Dann mögen die anderen entscheiden, was länger und was kürzer, was besser oder schlechter ist. Wir sollen nicht für andere entscheiden, wir sollten ihnen nur unsere eigene Wahrheit darlegen. Entscheidet euch stets für die Liebe. Denn wenn du dich ein für alle Mal dazu entschlossen hast, wirst du die ganze Welt bezwingen. Die dienende Liebe ist eine ungeheure Kraft, sie ist die allergrößte Kraft und ihresgleichen gibt es nicht. Und es gibt keine längere Schnur als die bedingungslose Liebe. So, und das ist die Art und Weise, wie wir auch mit Sünden umgehen sollen. Wir legen nicht den Finger in die Wunde, wir reiben kein Salz rein, wir grenzen niemanden aus, sondern wir legen einfach unsere Schnur der Liebe daneben, die Schnur von der Vorstellung Gottes von einem gelingenden und glücklichen Leben. Und dann funktioniert es auch mit dem Nachbarn, oder wie hieß das? Gelle? Amen.